Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Es begab sich aber zu der Zeit, als sich eine Gruppe Bremer Kaufleute und Pfeffersäcke zusammenfand, mit dem Ziel, den Sinn für das Schöne zu verbreiten und auszubilden. Das, mein lieber Jan, war 1823 die Gründung des Bremer Kunstvereins.
Ich dachte gerade, die Gründung von dem SV Werder Bremen, aber das passte mit 1823 nicht so richtig.
So, aber du merkst, es hat nur 200 Jahre gedauert und der Bremer Kunstverein spielt international.
Ja.
Ja. Und naja. Spätestens jetzt, ja, solltest du meine kulturell wertvolle, meinen Einstiegsrotenteppich verstanden haben. Geschichte wiederholt sich. Was ist denn da heute passiert? Moin.
Ja, erstmal, also als allererstes mal Moin, ne? Wir wollen ja unsere Moin. Guten Manieren bei allem, was heute passiert ist, nicht unter den Tisch fallen lassen.
Die guten Moinieren.
Ne? Deswegen sage ich Moin, du Sack.
So. Ja.
was ist passiert? Wir haben, nachdem es die Spatzen von den Dächern gepfiffen hatten in den letzten Stunden, doch tatsächlich dann heute die offizielle Verkündung des Investoreneinstiegs bei unserem Herzensverein verkündet bekommen. Und ja, da werden wir uns jetzt erstmal ausgiebig drum kümmern, würde ich vorschlagen. Denn, Spoiler, wir mussten nach den Haken an der Sache suchen.
Ja, erstens das und zweitens mussten wir auch die Folge jetzt irgendwie komplett nochmal umwerfen. Wir wollten ja eigentlich irgendwie tief ins Taktikgeschehen gegen Freiburg einsteigen. Versuchen wir auch später noch, wird aber vielleicht nicht ganz so kenntnisreich ausfallen, weil dann doch ein bisschen Aufmerksamkeit aufs nackte Geschäft, sag ich mal.
Ja,
ja, auf den großen Investoreneinstieg, ja, was ja wirklich so ein Triggerwort war in viele Richtungen. Wir haben ausführlich über den geplanten Investoreneinstieg bei der DFL, ne, über die Bundesliga gesprochen, ja. Und bei diesen Plänen viel, viel Negatives gesehen und offengelegt und vor Gefahren gewarnt und dennoch halt auch gesehen, okay, irgendwo muss Knallste herkommen und waren dementsprechend natürlich, umso sensibler, was dann den Ausgang bei Werder betrifft, was die für eine Lösung finden. Und Jan, vielleicht, du bist der Mann der Zahlen, der Fakten. Kannst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, mit einfachen Worten, was ist da heute passiert, wie sieht das aus?
Ja, also das kann ich machen. Zuallererst muss ich allerdings noch vorschieben, wenn es in Richtung Freiburg um weniger Taktik geht, ist das etwas, was mir grundsätzlich erstmal zu Pass kommt. Nur das
ja,
so,
okay,
um das mal als Disclaimer vorwegzuschieben. Investoreneinstieg, wo fangen wir an? Wir fangen am besten einmal damit an, dass mit dem Begriff Investoreneinstieg immer erstmal so das Schreckgespenst von der Heuschrecke und dem Hedgefonds und so mitschwingt, was wir auch im DFL-Kontext immer wieder gesungen haben. Die Angst können wir, glaube ich, erstmal abräumen, denn Werder hat sich mit einer Gruppe von 8 alten weißen Männern darauf verständigt, dass die quasi als Investorengruppe dem Verein insgesamt 38 Millionen Euro zur Verfügung stellen und dafür 18% der KG bekommen. Bei den 8 Leuten handelt es sich, ohne jetzt alle Namen einzeln nennen zu können oder zu wollen, um Unternehmer und Privatpersonen aus der Region. Also Stichwort ist beispielsweise der Bauunternehmer Kurt Zech, der ja noch einen relativ bekannten Namen hat. Auch unser Aufsichtsratsmitglied Harm Ohlmeier ist dabei. Und unter anderem halt eben auch Frankie Baumann, was ich nicht wusste, was mich total gewundert hat.
Mhm.
Ja. Die bekommen quasi als Gegenleistung 2 zusätzliche Sitze im Aufsichtsrat. Also der wird aufgestockt von 7 auf 9 Sitze.
Ja. Und was jetzt vielleicht nicht eine Gegenleistung sozusagen, ne? Der Begriff hinkt vielleicht ein bisschen, aber die bekommen dafür, um zu gucken, was ist, wo geht ihr Geld hin? Ja, das macht ja der Aufsichtsrat, die Finanzen zu kontrollieren. Schicken sie 2 Leute rein, ne? Zwei, glaube ich, ne?
War sicherlich eine Bedingung, würde ich behaupten, ne?
Und ist ja auch völlig okay.
Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Und ist ja auch nachvollziehbar. Zumal, und das ist jetzt der Nachschub, den ich noch machen wollte, ist offensichtlich auch so ist, dass sie ganz enge juristische Bedingungen besprochen haben, die unter anderem gewährleisten, dass da keiner aus so einer frischen Laune heraus seine Anteile mal eben dann doch irgendwie an einen Hedgefonds vertickt, sondern es gibt klare Rahmenbedingungen für die Weiterveräußerung der Anteile, die die einzelnen Investoren haben. Und deswegen muss ich schon sagen, so nachdem ich die ersten Sachen dazu gelesen hatte, und wir gucken ja gleich auch nochmal auf die Details, die auf der Pressekonferenz und so bekannt gegeben wurden, klingt das jetzt für mich erstmal nach etwas, was überhaupt nichts mit diesen klassischen renditeorientierten Heuschreckeneinstiegen zu tun hat. Ja. Wie hast du es denn wahrgenommen?
Genau, also es ist, das kann man glaube ich sagen, ein relativ einmaliges Modell in der Bundesliga, ne? Und um zum Beispiel den Unterschied klar zu machen, ne? Also der VfB Stuttgart zum Beispiel hat diese Woche auch einen 40 Millionen Einstieg verkündet von Porsche. So, ne? Das ist ein Unternehmen und du hast natürlich dann als Verein bist du in einer gewissen Abhängigkeit zu diesem einen Konzern, ja? Oder andere Beispiele kennen wir, Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg, Leipzig, ne? Die alle an einem Konzern, an einem großen Geldgeber hängen, der dann natürlich mitspricht. So, ne? Oder du hast ein ganz anderes Konstrukt wie Bayern München, was ja irgendwie so ein Konglomerat aus Großkonzernen ist. Allianz, Adidas, jetzt hängt da Lidl mit drin und Audi hängt da mit drin und so weiter. Die auch alle, wo die Firmenvertreter auch alle in diesem Aufsichtsrat sitzen. Oder du machst es ganz anders, du machst dich gehst an die Börse wie Dortmund, das ist noch ein anderer Weg, Geld zu generieren. Denn darum geht es ja. Ja, Bundesliga-Vereine brauchen Geld, ja, so, Werder umso mehr durch Verbindlichkeiten, war heute auf der PK die Rede von, durch Folgen von Pandemie und Abstieg 80 Millionen, ja, waren mal, standen da mal im Raum, die angelaufen sind, aufgelaufen sind, so, wir brauchen Geld und dann geht es jetzt, ging es ja im Prinzip seit Jahren schon beim Triggerwort Investoreneinstieg, Investorensuche um die Frage, wie kriegt Werder Bremen Geld von wem, ohne dass die reinlabern, nerven oder unseren Verein umkrempeln?
Ja.
Oder irgendwas haben wollen.
Ja, gibt ja auch genügend Negativbeispiele, ne? Also Kühne beim HSV, Ismaik bei 1860, wo du halt eben einfach wirklich Albtraumbeispiele hast, wie du es eben genau nicht willst.
Ja, genau. Windhorst genau. Bei Hertha, ne? Die Folgen sehen wir heute. Oder du machst dich zu sehr abhängig von fragwürdigen Geldgebern, sehen wir auf Schalke, erst mit Gazprom und dann mit Tönnies, mit seinen Schweinekazetts und so. So, das sind alles Dinge, die passieren können, wenn man das falsch macht, ja. Und heute auf der PK war auch die Rede davon, dass es natürlich auch andere Anfragen gab, ja, von Leuten, die mit Geld gewedelt haben und gesagt haben, hier, komm, nimm, ne? Dafür gehört mir dann aber dies und das. So. Und was das wirklich Stand jetzt zumindest, vielleicht habe ich auch noch nicht alles durchdrungen, aber was das jetzt wirklich Sensationelle und Außergewöhnliche ist, das ist, dass Werder einen Weg gefunden hat, genügend Kohle zusammen zu bekommen von außerhalb, von Leuten, die es aber nachweislich gut mit dir meinen und überhaupt nichts wollen dafür.
Ja, genau. Und die halt eben auch alle eine lange Verbindung zum Verein haben, ne? Also das ist, das gehört ja auch dazu.
Und das klingt erstmal völlig absurd. Und es gab auch Fragen auf der PK an den Harm Ohlmeier, ne?
Ich meine ja.
Ne, ist das denn nicht totaler Quatsch? Meint er, ja, ist eigentlich totaler Quatsch, so ein Investment ohne Renditeaussicht. Ne? Aber die Motivation war unserer Gruppe erstmal, wir können es uns leisten, wir können es mal. Es ist so ein bisschen wie Du bist Wurm Podcast. Ja?
So, ja, genau. Deswegen der Scheich vom Osterdeich.
Der Scheich vom Osterdeich, lieben Gruß. Puffy und vielen Dank für diesen Titel, das Ministry of Titelfeind, den konnte heute mal ausgiebig YouTube gucken und das Gehirn ausmachen.
Ja, und wir beziehen es selbstverständlich auf Frankie Baumann.
Auf Frankie Baumann. Ja. Auch vielleicht ein Mann für eine bronzene Goldenstatue, ja. Nee, eine goldene Bronzestatue.
Ja, sein Konterfei wird über die Eingangshalle der Hall of Fame gehängt.
So, wenn noch was übrig ist, Baumi, werd doch auch Scheich des Wurm-Podcasts. Wir freuen uns. Wir können auch mehrere Scheichs und Scheichinnen nebeneinander haben, so ist es nicht. Nein, aber diese ganze Story klang ja erstmal eigentlich zu gut, um wahr zu sein, oder wie war dein Eindruck?
Ja, man muss ja sagen, dass die Infos dazu so tröpfchenweise rauskamen, ne? Aber da bin ich jetzt auch gerne dazu bereit, weil ich habe mich in der Vergangenheit immer darüber ausgelassen, dass ich die Art und Weise, wie Werder solche möglicherweise auch zukunftsweisenden Sachen eben auch an die Leute bringt, fand ich immer ein bisschen strange, spätestens wenn es um Transfergeschäfte ging und einen Clemens Fritz, der spezifisch wurde in seinen Ankündigungen und sich dann immer rechtfertigen musste, wenn es dann doch nicht eingetreten ist. In diesem Fall
Hashtag Außendarstellung ist ja, das bei dir.
Genau. Und was das angeht, finde ich, dass sie es hier wirklich maximal gut machen, ne? Weil ehrlicherweise, so wie sie es kommuniziert haben, mit den Pressekonferenzen, mit den Interviews der Beteiligten auf der Werder.de-Seite, mit den Artikeln auf der Werder.de-Seite, ist es jetzt mal fernab davon, dass die Informationen, die wir dazu haben, momentan ausschließlich von Werder kommen. Grundsätzlich aber erstmal eine Art und Weise zu erklären, dass für mich wenig bis keine Fragen übrig bleiben, einfach um das Konstrukt an sich zu verstehen. Ne? Mhm. Und das finde ich bei einem so heiklen Thema, Stichwort Kritik an Investoreneinstiegen per se, und wir wissen auch nach wie vor nicht, wie sich die Ultraszene im Detail zu dem ganzen Thema verhält, aber ich finde es so erstmal wirklich umsichtig kommuniziert und gut erklärt, und du hast mit Hess Grunewald und Filbri ja auch zwei direkte Vertreter des Vereins, die versuchen, möglichst breitflächig darzulegen, was das Ganze beinhaltet und was die Beweggründe waren. Das gefällt mir persönlich als Fan sehr gut, weil ich mich aufgeklärt fühle, und das finde ich in solchen Situationen ganz besonders wichtig.
Genau, du hast natürlich dazu dann auch noch dieses persönliche Investment von Frank Baumann, ja, was ja auch mehr als ein Vertrauensvorschuss ist, ja, sondern ja auch irgendwie ein Zeichen, Leute, glaubt dran, ich gehe hier persönlich mit meinem Geld rein. Ja. Ne, und ich hinterlasse den Laden, also niemand weiß hier besser, wie es in den Schreibtischschubladen aussieht. Und ich weiß, dass der Laden so gut aufgestellt ist, dass ich mit meinem Privatgeld da reingehe. Ja. Das ist natürlich auch erstmal eine Botschaft in die Fanszene und auch an die Ultras, dass die berechtigte Kritik, ja, oder die Warnung vor einem zu leichtfertigen Veräußern von Vereinsanteilen, um jetzt schnelles Geld zu machen. Warum dann auch immer, ne? Ja. Natürlich muss man konkurrenzfähig sein, bla bla bla. Das ist ja alles nicht wegzudiskutieren, dass Werder so finanziell auf Dauer die Klasse so oder so nicht halten kann, ja, wenn da nicht frisches Geld reinkommt. Wenn du immer, ne, wenn du erst Spieler verkaufen musst, damit du dir für 2 Millionen Sennelinen kaufen kannst, da, so kannst du ja auf Dauer nicht arbeiten. Mhm. So oder so sind natürlich die Warnung und die Ablehnung und die Kritik von vielen Fans und auch von vielen Ultras natürlich total völlig angebracht. Ja. Ja. Das aber dann mit so einem Modell aufzunehmen, ja, sozusagen, und ja auch, hat ja Hess Grunewald heute auch für mich auch sehr glaubwürdig vertreten auf der Pressekonferenz, dass er meinte, ey, ich bin selber Fußballromantiker, ja, und wir als Aufsichtsrat, wir haben der Geschäftsführung, Filbri hatte da wohl hauptsächlich den Hut auf, ne, haben wir drei Bedingungen gestellt, also erstmal, es sollte regional sein, ja, und es sollten Leute mit klarem Werder-Bezug sein. Ich wette, ich vergesse jetzt irgendwas oder werfe es durcheinander. Und das Dritte war, wir wollen nicht einem Investor die Tür öffnen, operativ mitzulabern, ja, so, oder hier irgendwelche Ansprüche zu stellen, ich weiß es aber besser und meine 18% Anteile berechtigen mich aber dazu, das und das zu fordern.
Wenn ich noch oder ergänzen Klaus, darf?
Ja, oder Klaus-Michael Kühne, der sich von der Massageliga seiner Finca von Mallorca meldet und so, ich kaufe euch jetzt den Van der Vaart.
Ja, genau.
Zurück.
Und dafür will ich so, aber, dass das Stadion in Zukunft Kühne-Stadion heißt.
Ja. So, genau.
Ja. Nee, was ich noch ergänzen wollte, ist, sie haben auch eben sehr viel Wert darauf gelegt, dass halt eben diese Investoren sich auch klar zu den Werten des Vereins bekennen. Das ist ja auch immer nochmal irgendwie so eine Sache, ne? Also auch in der Außendarstellung da jetzt nicht irgendwie zu fordern, dass sich der Verein beispielsweise in Zukunft bei politischen Äußerungen zurückhält oder wie auch immer, ne, sondern dass sie halt sagen, ey, das muss auch alles in eurem Sinne sein, so wie der Verein bislang aufgetreten ist.
Ja, so, und das war, glaube ich, also ich habe das bei Hess Grunewald ihm das auch abgenommen und diese Vorgaben, die es da gab für die Geschäftsführung, ja, nach welchen Kriterien überhaupt so ein Modell entwickelt wird, die wirkten da schon relativ seriös. Und was die nur, ne, sagten halt auch alle Beteiligten, die alle zu erfüllen. Und damit ja auch die Mindestansprüche von uns Fans, ja, Hashtag Angst vor Investoren, berechtigte Angst, zu berücksichtigen. Das war halt nicht so ganz einfach. Und da wurde heute auch auf der Pressekonferenz erzählt, dass das halt über Monate oder länger als ein Jahr sogar Gespräche geführt wurden. Ja, dass auch ein Typ wie Kurt Zech wieder zurückgeholt wurde, ja, der ja früher im Prinzip der größte, ja, der Werder-Mäzen war, ne? Also der Name stand auf jeder Eintrittskarte, ne? Der hat das Stadion umgebaut und das ist halt ein Bremer Milliardär, so, ne? Hatte aber bis vor kurzem noch einen Einstieg ausgeschlossen. Der wurde halt bearbeitet und der wird mit Sicherheit einen größeren Teil an diesen 38 Millionen Einlage beisteuern, als es jetzt Frankie Baumann tut. Ja, aber so oder so, diese Gruppe musstest du halt auch erstmal zusammenholen. Und ja, wenn man, ne, Hashtag Heimatliebe, also wenn das kein Lokalpatriotismus ist, ja, muss ich sagen, im besten Sinne Heimatliebe.
Ja, und das ist halt eben, das muss man dann auch sagen, es ist halt eben dann auch mit Blick auf die Art und Weise, wie du es kommunizieren kannst, einfach der Best Case für den Verein, dass sie halt eben auch dort mit genau diesem Pfund wuchern können, ne? Also Regionalbezug und keinerlei Verpflichtungen den Investoren gegenüber und so. Und was mir halt eben da zusätzlich halt eben auch noch wirklich jetzt erstmal in der Außendarstellung sehr gut gefallen hat, ist die Art und Weise, wie sie skizziert haben, wie sie mit diesem Geld umgehen möchten. Ne? Weil es natürlich der erste Gedanke, den Leute, den Fans vielleicht haben, wenn sie hören, Investoren geben dem Verein 38 Millionen, dann ist der erste Gedanke bei einem einfältigen Fan wie dem Siegert aus dem Worum-Podcast, geil, wir können Laminar kaufen. Den Zahn hat mir dann Herr Filbri relativ schnell gezogen. Aber was halt einfach gut ist, dass sie sagen, sie wollen das wirklich gut aufteilen. Sie wollen sich eben nicht verabschieden von der verantwortungsvollen Linie, die sie auch mit Blick auf Finanzen versucht haben, immer zu fahren. Ja, was jetzt konkret mit den 38 Millionen passiert ist, ist das aus einem negativen Eigenkapital, was Stichwort war, es geistert immer so um die minus 19 Millionen rum, was das Eigenkapital anging. Und das war ja auch immer der Grund dafür, dass sie bedroht waren, beispielsweise von der DFL Punkte abgezogen zu bekommen oder richtig, Strafzahlungen leisten zu müssen, dass auf einen Schlag aus diesem Minus ein Plus wird. Erstmal. Ja, ne, und sie jetzt wieder auf ein positives Eigenkapital gucken können, in welcher Höhe, ist nicht klar, weil sie natürlich von diesen 38 Millionen eben auch in anderen Bereichen sinnvoll investieren wollen. Stichwort ist, Nachwuchsleistungszentrum jetzt endlich auch anschieben zu können. Filbri hat das zum Beispiel ausdifferenziert, er meinte, wir werden davon nicht das Nachwuchsleistungszentrum kaufen, aber wir werden das Geld dafür nutzen, um die Entwicklung voranzutreiben und es dann auch fremd zu finanzieren, aber eben um damit quasi einen Anschubser geben zu können. Und Gleiches gilt halt eben auch, dass sie sagen, ja, wir werden das Geld selbstverständlich auch nutzen, um Werder wieder sportlich stärker zu machen, aber sie wollen sich eben diese selbst auferlegte DNA, die wollen sie nicht aufgeben, und diese selbst auferlegte DNA ist eben junge Spieler, in junge Spieler investieren, die entwickeln, ja, und sie zu einem Mehrwert zu bringen in ihrer sportlichen Entwicklung, um sie dann halt eben mit höheren Ablösen später auf dem Transfermarkt zu veräußern und so den Verein auch finanziell wieder in ruhigere Gewässer zu führen. Und das ist erstmal was, das ist ja so dieses in einer abgeschwächten Form, aber so diese Art und Weise, wie Athletic Bilbao das beispielsweise auch macht, ne? Die sich ja wirklich ganz bewusst als Ausbildungsverein auch definieren. Und das finde ich erstmal im Angang total gut. Filbri nannte heute an zwei verschiedenen Punkten, dass sie sagen, sie wollen jetzt verstärkt gucken, dass sie eben Spieler im Alter von 16 bis 22 wieder in den Fokus nehmen. Und mittlerweile mit den Mitteln halt eben jetzt auch einfach in der Lage sein werden, in Verhandlungen um aussichtsreiche Talente wieder etwas selbstbewusster mitreden zu können. Und Der zweite Punkt, der in solchen Verhandlungen ja wichtig ist, ist eben die Perspektive für Spielzeit. Und da hat Werder sich ja auch in den dünnen Jahren jetzt zuletzt schon sehr hervorgetan, indem sie junge Spieler immer wieder überproportional viel mit in den Profibetrieb eingebunden haben und so nicht zuletzt auch wirklich vielversprechende Talente an die Oberfläche gespült haben.
Genau, und halt auch mit sportlicher Perspektive, ja, ne, genau. Leute wie Pieper und zum Beispiel verpflichtet haben,
ja, genau.
Der auch hätte woanders hingehen können, aber genau, ne? Ja, aber ja, platt gesagt ist es halt so, ne? Du sitzt an irgendeinem Campingtisch und dann kommt einer und bringt dir so einen ganzen Koffer voller Bargeld, ja? So, drückt dir 38 Millionen in kleinen Schein in die Hand, so. Aber du hast halt das Problem, du sitzt an deinem Campingtisch und hast den Koffer in der Hand, aber hinter dir steht einer und hält dir eine Pistole an den Kopf und sagt, Alter, du hast hier noch ein bisschen was auf dem Deckel. So. Aber alleine dadurch, dass du den Koffer in der Hand hast, ja, steckt er erstmal seine Pistole wieder ein,
ja,
weil er weiß, ne,
ja,
da ist jemand bereit, für diesen Schuldenschnitt aufzukommen.
Ja.
So. Und dadurch, dass der das weiß, ja, der Mann mit der Pistole in der Hand hinter dir, ja,
sehr martialisches
Bild. Ja, gut. Hast du, ne, ich hatte zuerst irgendwas mit einem Gebrauchtwagenhändler im Kopf, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will.
Better Call Saul.
So, ne? Aber du hast auf jeden Fall wieder so viel Beinfreiheit mit deinem Dings. Du weißt, nicht alles in diesem Geldkoffer gehört dir auch. Ja, aber du kannst erstmal damit arbeiten.
Ja.
So. Und du kannst dann, Hashtag Gebrauchtwagenhändler, dann hast du halt auch genug da, ohne dass jemand schießt hinter dir, dass du auch einen größeren Betrag mal rausnehmen kannst. Ja, wenn dann ein hübsches Cabrio kommt, ein 21-jähriges Malatini, Porsche Malatini, ja, sag ich mal, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja,
dann hast du auch das Geld und musst nicht warten, bis du auf der anderen Seite den Polo Ilja Gruje vertickst, um dann wieder Geld zu haben. Weißt du, darum geht es. Du hast halt wieder die Beine, du stehst im Prinzip wieder auf Los.
Ja.
Und wir haben damit jetzt wieder sozusagen dieselben Voraussetzungen wie alle anderen Bundesligisten, wenn sie sich auch aus ihren Corona-Altlasten rausgekämpft haben, auf welchem Wege auch immer.
Ja.
Stuttgart zum Beispiel jetzt mit diesem Porsche-Einstieg.
Ja. Ja, die Herausforderung wird sicherlich sein, halt eben diesen einmaligen Push eben, und das ist ja das, was sie dann versucht haben auch zu kommunizieren, den verantwortungsvoll zu nutzen.
Richtig.
Und den halt wirklich zu nutzen, um die Welle weiter zu surfen und nicht irgendwie dann trotzdem nach 2 Metern stolpern vom Brett zu fallen. So, ne?
Genau, wir müssen halt auch weiter schlaue Entscheidungen treffen.
Genau.
Ne? Und es ist, und sie haben halt auch klar gesagt, dieses Geld ist eigentlich nicht für den Gesamtverein. Also das ist nicht so, dass jetzt die Turnabteilung neue Matten kriegt dafür.
Mhm.
Ne? So, das wird nicht passieren. Es ist für 3 Hauptbereiche Fußball,
mhm,
ja, Profi-Männer, Profi-Frauen, Nachwuchsleistungszentrum.
Ja, genau.
Ja?
Genau.
So. Und auch da sind die Anteile dann natürlich so, dass es mit Sicherheit nicht gedriddelt wird, sondern ich gehe mal schon davon, keine Ahnung, geschätzt, also 75-80% werden schon in den Männerbereich reingehen. Ne?
Ja.
So, und aber du hast halt die Möglichkeiten, auch so umzuschichten, dass du dann auch sagst, okay, wir machen jetzt im nächsten Sommer einen Transfer weniger, weil wir sehen, der Cater kommt, ja,
mhm,
nächste Saison, und legen dafür was zur Seite fürs Nachwuchsleistungszentrum.
Ja, ja, genau.
So. Und schicken da in der Paulina Marsch so ein paar Schlägertrupps, die, nein, Entschuldigung, nein, du weißt, was ich meine.
Ja.
So, aber alleine diese Beinfreiheit zu haben, und die hatte Werder halt jahrelang nicht.
Ja, genau.
Hat trotzdem einigermaßen sportlichen Erfolg abgeliefert.
Um es mal überspitzt zu formulieren, Clemens, ja, Fritz wird nicht mehr darauf warten müssen, dass am Deadline-Day noch irgendein Stürmer vom Laster fällt. Ja, nee, sondern sie können es dann möglicherweise schon mal eine Woche vorher eintüten einfach.
Richtig. Ja. Richtig, ne? Und sie, ja, können auch seriös schon ein halbes Jahr vorher, genau, mit Spielern und Beratern verhandeln, weil sie nicht sagen müssen, ey, wir würden gern, aber wie es natürlich im Mai auf dem Konto aussieht, das wissen, genau, wir auch nicht.
Und Füllkrug ist immer noch bei uns im Kader. Vorher können wir leider nicht agieren.
Richtig.
Ja.
Ne? So, und der Satz, wir sind vorbereitet und können jederzeit Ersatz besorgen, würde vielleicht stimmen auch. Mhm. Ja, so viel nur dazu. Übrigens kam heute auch raus, war ja auch noch die Spieltags-PK, Clemens Fritz war selber in diese Geschichte wohl nicht eingebunden. Mhm. Ne? Er bedankte sich und sprach auch, meinte, ey, geilen Job gemacht, in erster Linie Philbry, er selber, aber als zuständig für das Profiteam der Männer, mhm, hat er auf der Ebene jetzt nichts zu melden.
Nee.
Ne? So, das fand auf praktisch ab Baumann aufwärts und neben, ne, auf der Ebene statt und Philbry wohl der Mann mit dem Hut auf, da in erster Linie.
Aber er machte schon den Eindruck, dass er zufrieden war, ne?
Sehr zufrieden. Und ja, für Fritz, wenn Baumann jetzt aufhört, also Clemens Fritz, wenn er oder wer auch immer folgt, sag ich mal,
sehr gut,
kann sich da erstmal in ein gemachtes Netz, also in ein, sag ich mal, hatte ich heute auch auf X geschrieben, in einen besenrein übergebenen Laden.
Ja. Das setzen. Also, ja, das kann man, glaube ich, ohne Umschweife so sagen. Dass das jetzt eben quasi die Vorbereitungsarbeiten für die nächste Ausbaustufe sind abgeschlossen und der Verein ist jetzt bereit in den nächsten Schritt zu machen und das also es ist ja auch nichts Geringeres, ich glaube sogar Hess Grunewald sagte das heute in einem Interview, also der Schritt, den sie jetzt gehen, der ist für Werder gleichbedeutend mit dem damaligen mit der damaligen Umwandlung in diese GmbH 2003, was ja wirtschaftlich auch ein riesen Schritt war und was damals im Übrigen ja bei den Fans auch total umstritten war, so, und ich gehe auch davon aus, dass die Verantwortlichen nach wie vor damit rechnen, deswegen bin ich auch mal irre gespannt, wie Samstag Weserstadion wird, was da aus der Ostkurve möglicherweise kommt, auch an Reaktionen.
Bin ich mal sehr mega gespannt. Ja, wurde Hooper heute auch gefragt, ne, weil, was denkt ihr denn, wie wird die Reaktion sein oder habt ihr schon Reaktionen bekommen aus der Fanszene von den Ultras? Er sagte, nee, noch nicht so wirklich. Mhm. Du hattest ja auch nochmal geguckt, ne?
Ja.
Ob da schon irgendwie, also vieles da noch nicht zu hören, was ich erstmal als positives Zeichen werte, ne? Denn ich glaube, man muss halt grundsätzlich, muss man die Frage stellen, kann man damit leben, dass ein Verein sich Geldgeber sucht, wenn er weiter in der Bundesliga spielen will? Die Frage muss man grundsätzlich, ne, so. Und da ist eigentlich, aus meiner Warte, es geht, fürchte ich, nicht anders. Ja, Hess Grunewald sprach heute von einem gnadenlosen Verdrängungskampf oder so, oder brutalen Verdrängungswettbewerb, irgendwie so in die Richtung. Und natürlich ist das so.
Ja.
Dass da jeder einzelne Club, Ursachen hatten wir auch schon besprochen, ungerechte Verteilung der TV und so weiter, aber das Treten und Hauen und Stechen ist natürlich,
wir haben's,
wird in jedem Jahr mehr.
Halt. Wir haben es oft beschrieben mit dem von uns ja mittlerweile viel zitierten Satz, don't hate the player, hate the game.
Ja.
Wenn du auf höchstem Level sportlich dich messen willst, dann musst du ein Stück weit akzeptieren, dass sich die Rahmenbedingungen verändern. Und wenn du nicht komplett nach unten durchgereicht werden willst, dann musst du ein Stück weit auch dazu bereit sein, dich im Rahmen dieser Rahmenbedingungen zu bewegen. Und dazu gehört dann auch sowas. Und ich finde, dass gemessen an diesen Rahmenbedingungen der Verein versucht hat, eine Lösung zu finden, die auch im Rahmen dessen, was möglich ist, aber moralisch einigermaßen erklärbar ist. Das würde ich, glaube ich, als Formulierung wählen, die konsensfähig ist. Finde ich's unter dem Aspekt wirklich die bestmögliche Lösung. Lass es mich so formulieren.
Ja, man muss halt wirklich auch sagen, ne, ob passt überhaupt der Begriff Investoreneinstieg für dieses Modell, ne? Also es ist ja sonst immer so ein bisschen schönfärberisch vom strategischen Partner die Rede, ja. Und das sagen dann auch Leute, die ihre Seele verkaufen an Wiesenhof und an Red Bull, ja, strategischer Partner, aber in Wirklichkeit ist es ja eine komplette Abhängigkeit in den meisten anderen Fällen. Hier in diesem Fall finde ich, passt es ja eigentlich relativ gut sogar, weil ein Investor ja eigentlich schon qua Bedeutung suggeriert, dass jemand was haben will für sein, für das, was er reinsteckt. Mhm. Das ist ja hier in diesem Fall gar nicht so.
Ja.
Ne? Vielleicht ist es dementsprechend gar kein großer Investor. Vielleicht ist es eher so ein Mäzen- und Scheich-Modell, mit dem ja auch andere mittelständische.
Andere GbRs.
Ja, andere GbRs. Ist übrigens auch lustig, genau wie Ugly Birds Media. Dass, diese milliardenschwere, millionenschwere Gruppe, die da bei Werder einsteigt, auch eine GbR gegründet hat. Wir hätten helfen können. Also du wahrscheinlich nur, aber.
ich würde schon sagen, wir. Aber ich würde ganz gerne nochmal einen Versuch starten, einfach nur, um so ein bisschen auch aus dieser PR-Deutungshoheit von Werder rauszukommen. Ne? Weil muss man ja dann ehrlicherweise jetzt momentan auch sagen, Werder sind diejenigen, die die Kommunikation momentan komplett übernommen haben. Es ist noch nicht genügend Zeit ins Land gegangen, um auch mal irgendwie, keine Ahnung, von einer externen Instanz wie beispielsweise einem Werder-nahen Medium oder so, das Ding mal durchleuchten zu lassen. Deswegen würde ich ganz gerne mal versuchen, wenigstens ein oder zwei Punkte zu finden, für die man Werder möglicherweise rein vom Prozedere her auch kritisieren könnte.
Ja, finde ich super.
Na, und das sind, da würde ich zum einen erstmal nennen wollen, dass die Art und Weise, wie das jetzt über die Bühne gegangen ist, ehrlicherweise mehr oder weniger komplett an den Mitgliedern vorbeigeht. Das ist leider etwas, was bei so großen Entscheidungen, finde ich, nicht selbstverständlich ist. Herr Grunewald ist darauf angesprochen worden, er hat das in Interviews auch erklärt, aber es ist de facto so, weder die Aufstockung des Aufsichtsrats um zwei Sitze, die dann beide an diese Investorengruppe fallen, ist Mitglieder zustimmungspflichtig.
Mhm. Qua Satzung aber nicht.
Ja,
ist es nicht zustimmen.
Genau. Ja. Ne? Also ich glaube bei einer Reduzierung oder er hat es erklärt. Ich kriege es nicht mehr zu 100% auf die Kette, aber es ist de facto nicht zustimmungspflichtig und auch der Einstieg von Investoren an sich muss nicht an den Mitgliedern vorbei. Das ist sicherlich etwas, wo am ehesten derzeit ein Einfalltor auch für Kritiker ist.
Ja. Und, was allerdings jetzt nichts mit diesem Modell zu tun hat, sondern grundsätzlich bei allem gegolten hätte.
Ja, genau.
Egal, was da gedealt worden wäre.
Ja, und mein Nachsatz in diesem Zusammenhang wäre dann halt eben auch, umso wichtiger finde ich es dann allerdings, dass sie es maximal transparent kommunizieren. Und das, finde ich, machen sie gerade wirklich ganz gut.
So. Ja.
Ne? Also,
muss ich auch sagen, also zum ersten Mal in 172 Folgen Wurm-Podcast, dass du eine Außendarstellung lobst von Werder Bremen.
Ja, ja.
Ich kann das ergänzen in zwei Punkten, die mir sehr gut gefallen haben. Der erste ist, auch vorher ist über die klassischen Medien nichts rausgekommen. Nichts.
Ja.
Obwohl die komplette Werder-Führung, ja, und ja auch, ich sag mal, die Bremer Pfeffersack-Elite, da ja auch irgendwie dran beteiligt war, ja, ist trotzdem nirgendwo, weder in der Bild noch Deich, nirgendwo sind diese Geschichten irgendwie exklusiv oder ne, nach unseren Informationen und so weiter. Die ersten Infos kamen aus dem Forum.
Aus unserem Namensgeber, genau.
Aus unserem Namensgeber, wo ich wirklich manchmal auch mich auch nicht so freundlich äußere, was so manche Reaktionen und Transfergerüchte und Hühnerhaufenattacken angeht, ja, Anfälle angeht. Aber in diesem Fall, muss man sagen, gab es da, können wir nennen, Turm 4 und auch andere Quellen, die das sehr früh hatten, viel, viel früher als die klassischen, vermeintlich gut vernetzten Bremer Medien.
Ja.
Ja. Das Zweite, was mir gut gefallen hat, war, dass wir als Fanclub heute früh auch schon eine Mitteilung bekamen von Werder.
Ja.
Als Fanclub, wo es hieß, liebe Fanclubs, das und das steht heute an. Wir wollen euch vor der PK informieren.
Mhm.
Ne? Cool. Es war jetzt nicht alles neu. Ne? Ja. Vieles kannte man schon aus ersten Äußerungen und auch aus dem Forum. Und ne? So war das nochmal zusammengetragen und auch einiges, was dann auf der Werder.de-Seite an Zitaten stand von Filbri und Hupe und so. Aber es gab so eine Information und auch das ist zumindest seriöser, professioneller Stil, ja, und zeigt auch, dass die, glaube ich, selber auch sich ganz schön geil finden für diese Lösung, die sie da jetzt gefunden haben.
Ja, ja, wie gesagt, ich bin da jetzt erstmal, ich muss schon suchen nach Punkten, wo ich sage, ja. Deswegen erstmal jetzt in der Art und Weise, wie es kommuniziert ist und auch unter dem frischen Eindruck, die ganzen Rahmenbedingungen, das klingt für mich erstmal nachvollziehbar und unter den gegebenen Umständen auch wirklich nach einer sehr guten Lösung, die Werder auch im Sportlichen weiter komplett handlungsfähig hält, so, ne? Und das finde ich ist dann unterm Strich das, was ich am ehesten jetzt erstmal herausstellen wollen würde.
Ja, und wie gesagt, du weißt das auch, wir sind beide auch, was diese ganze Kapitalisierung und ich meine, guckst du noch Champions League? Ich nicht mehr oder kaum noch. Ja. Ne, wir sind da wirklich mehr als kritisch, aber in diesem Fall habe ich mir überlegt, auch jetzt vor der Folge, wie würde ich denn das machen? Mhm. Als Werder-Verantwortlicher. Also was wäre denn mein Modell, dass ich weiß, ich muss irgendwie dieses scheiß Konto ausgleichen, weil ich will ja auch vernünftigen Fußball weiter anbieten. Mhm. Ja, und da ist nichts. Ja. Das zusammenbringe mit diesem, ja, sag ich mal, heimatverbundenen Sozialpädagogen Fußballromantikerherz, das wir ja auch haben, dass ich wirklich, also das Anfälle kriegt, schon bei der Vorstellung, dass da jemand von Red Bull anruft und sagt, Mensch, wir könnten euch den Arsch retten. So, wie kriegt man das zusammen? Und wenn man sich das dann überlegt, wie würde ich es machen, was brauche ich an Geld und was wäre die Ideallösung, würde mir persönlich jetzt nicht viel anderes einfallen.
Ja. Ja,
außer vielleicht sich an einen großen Bremer Konzern zu ketten, wie jetzt Stuttgart an Porsche, dass man bei Becks so lange, weißt du,
den
Hungerstreik vor der Tür geht, bis die so, ne? Aber viele andere Optionen, um weiter die Kontrolle zu behalten und weiter das Werder Bremen bleibt zu garantieren, sehe ich gar nicht. Und deswegen bin ich fast, wenn es nach mir selber geht, ich bin viel zu unkritisch jetzt gerade. Ich find's viel zu gut.
Ja, und das mag ja auch daran liegen, erinner dich mal, ne? Also als das erste Mal, und das ist ja schon über ein Jahr her, ne, haben wir im Podcast auch immer mal wieder drüber gesprochen, wenn die Werder-Verantwortlichen immer so nebulös und diffus von Investorensuche, ja, aber es muss eine regionale Lösung sein und es muss auch irgendwie passen, haben wir immer gerätselt, was könnte das denn sein? Haben sogar das Schreckgespenst an die Wand gemalt, jetzt steigt Wiesenhof irgendwie komplett ein und scheißt uns mit dem Hühner-KZ Geld zu dann werden wir diesen Makel nie wieder los, ja, und gemessen an den zugegebenermaßen sehr eindimensionalen Vorstellungen, die ich hatte damals, als das Thema das erste Mal aufkam, bin ich jetzt umso zufrieden in Anführungszeichen mit dieser Lösung, die da jetzt gefunden worden ist, weil sie erstmal in der Art und Weise, wie sie präsentiert wurde, erstens nachvollziehbar, zweitens smart und drittens halt eben auch mit einem sehr begrenzten Risiko offenbar geschlossen worden ist. Und das ist jetzt, also da kennen wir ja auch gerade aus dem Fußballbereich, kennen wir da ja ganz andere Kisten. Und insofern würde ich jetzt erstmal sagen, Vertrauensvorschuss von meiner Seite, macht was draus.
Ja, absolut. Ne? Und vielleicht ist es ja sogar ein Modell, dass man als Fan, gerade als der Kommerzialisierung gegenüber kritischer Fan, vielleicht sollte man so ein Modell feiern. Ne? Denn das ist ja eigentlich ein Modell, das auf Leuten basiert, die es gut meinen.
Ja, genau.
Und es ist ja im Prinzip genau das Gegenstück zu diesem Heuschreckeneinstieg, ich will bis Jahr XY so und so viel 0% Rendite raus haben, die dir auch das Geld geben, so, und wo es, ne? Vielleicht ist das halt schon so gegensätzlich. Oder vielleicht ist uns noch gar nicht klar, was für ein Bruch das eigentlich ist mit den sonstigen Marktmechanismen. Da bin ich auch noch nicht so ganz entschieden, was ich da denken soll. Ich habe geguckt, wo gab's das sonst noch? Ja, war auch heute Thema auf der Pressekonferenz. Da hieß es, Bielefeld gab's mal so ein Modell von reichen Regionalen, aber in erster Linie von Unternehmern irgendwie. Da hieß das Bündnis OWL, Ostwestfalen-Lippe. Da haben die Geld gesammelt für einen Stadionausbau. Na gut, okay, Bielefeld möchte man sich so oder so nicht mit vergleichen. Eintracht Frankfurt hat wohl auch mal so eine Aktion gemacht, wo sich dann Unternehmen aus der Region, wo die Geld in den Topf geworfen haben. Mhm. Aber ansonsten ist das relativ exklusiv und auf jeden Fall denke ich ein Modell, das eine Chance verdient hat.
Ja, also ne, jetzt gemessen an den Infos, die wir haben, auch auf jeden Fall bin ich komplett dabei. Jetzt müssen wir mal gucken, ob nicht jetzt noch irgendwo irgendwelche Details durchsickern, die Werder wohlwissend unter den Tisch fallen lässt. Aber wie gesagt, nochmal, Wissensstand jetzt, es wirkt alles wirklich in sich schlüssig und ist in meiner Vorstellung dann der Best Case, gemessen an dem, was damit erzielt werden sollte. Und deswegen, ich würde wirklich sagen, jetzt mal abwarten, aber es lässt sich erstmal gut an und die Perspektive, die der Verein diesbezüglich an die Wand malt, sowohl was die sportliche Entwicklung des Profibereichs angeht, mit Handlungsfähigkeit, als auch was das Strukturelle angeht, ja, Renovierung und eventuell Neubau des Nachwuchsleistungszentrums, kann ich jetzt erstmal wirklich gut mit leben.
Ja, ist manchmal tut's ganz schön weh, wenn man als Deutscher nicht mehr richtig meckern kann, ja, an irgendwas. Aber nee, kann man in dem Fall nicht. Und nochmal vielen Dank für eure Spenden. Wir haben das natürlich, ne, die wir mit dem Enkeltrick eingesammelt haben. Dafür kaufen wir jetzt Kurt Zech raus der Nummer
und nehmen den Platz. Im Zweifelsfall wird der Rant-Opa sich dann im Weserstadion am Samstag wieder über das Wetter aufregen, wenn es nichts anderes gibt.
Sehr gut. Barberjacke. Ja. Mein Freund, hier muss kurz jemand ins Studio. Wollen wir hier einen kurzen Break machen und dann über Freiburg sprechen?
Meine Blase dankt es dir.
Ah, nichts zu danken, mein Freund. Bis gleich.
Bis gleich. So, da sind wir wieder. Der Thomas musste das Studio räumen und das gab mir die Gelegenheit, meine Blase ein wenig zu räumen. Mhm. Und so finden wir uns beide relativ entspannt hier wieder im Mikrofon. Ich würde sagen, die Investorengeschichte haben wir damit auch vollumfänglich abgebildet, Stand jetzt, würde ich behaupten. Wäre doch jetzt ein willkommener Anlass, die Brücke zu schlagen zum Spiel vom Samstag, denn das sind auch nur noch 2 Tage. Ja. Und geht gegen einen Verein, den wir jetzt per se erstmal gar nicht so auf dem Hasszettel haben, sondern ganz im Gegenteil, ne?
Nee, ich dachte auch eben, Freiburg könnte auch so ein Verein sein, der sich so eine Investorenlösung sucht.
So eine smarte Investorenlösung.
Ja, da ist dann so mit Allgäuer Latschenkiefer und diesen ganzen, genau. Weißt du? Und diese ganzen, so, bei denen könnte ich mir das auch vorstellen. Ja. Überhaupt ja so ein bisschen Role Model, ne, für den langsamen, aber stetigen Aufstieg. Die spielen ja jetzt auch schon, glaube ich, ein paar Jahre sogar international.
Ja, Freiburg. Aus wenig viel machen
und das halt auch mit so einer Philosophie. Ich nenne es mal so, Christian Schrein, Ubuntule.
Ja, genau. Christian Streich, der immer für ein gutes Statement herhalten kann auf Pressekonferenzen, der hätte der PK von Werder heute auch gut getan.
Der schießt Ubuntule. Ja, das ist doch hübsch. Ubuntule. Ja, was erwartest du denn? Also die Erwartungen müssten ja eigentlich grenzenlos sein. Ich frage anders. Ja, ja, und rutsche wieder wie Markus Lanz. Guckst du denn das Spiel?
ja, aber ich werde auch dieses Mal, Spoiler, den Fernseher auslassen. Mhm. Denn ich guck's mir im Stadion an.
Ah, okay, okay.
Ich habe ja meinen Platz und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Und da könnt ihr mir noch so viele DMs schreiben, wie ihr wollt. Ich werde das Spiel gucken.
Gut, alle wissen danach, wenn es nicht klappt, an wem es lag. Ja, aber das, gut.
Ja, das habe ich mittlerweile akzeptiert, das Schema.
Okay, und wir akzeptieren, dass du wieder guckst, ist in Ordnung. Ja.
Warten wir mal ab, wie es nach einer Niederlage aussieht.
Ja, gut, dann bin ich der Erste mit Fackeln und Mistgabeln. Das ist ja halt,
genau.
Das ist ja klar. Aber gut, ich sag mal, Auswärtssieg in München, die Tendenz stimmt ja bei uns.
Ne? Ja, vor allem sogar für 2024 die ungeschlagene Serie aus dem Jahr mit rübergenommen und fortgesetzt, eindrucksvoll fortgesetzt. Mhm. Und ich hätte nichts dagegen, wenn es gegen Freiburg auch so läuft. Alleine Freiburg muss mitspielen und Spoiler, da haben wir am letzten Wochenende gesehen, dass da auch im Kopf mindestens genauso viel Stabilität da ist wie bei uns, oder?
Ja, ich glaube, das ist wirklich die allergrößte Stärke, ne? Und anders als bei den letzten Folgen konnten wir heute auch mal die Spieltags-PK zumindest angucken.
Ja, stimmt.
Und müssen nicht ganz so im Nebel stochern, obwohl es, was gerade die Aufstellung angeht, trotzdem, ne?
Nochmal spannend wird nachher. Ja, genau.
Ziemliches Bullshit-Bingo wird wahrscheinlich bei uns. Aber gut. Worauf wollte ich hinaus? Ach so, nee, genau. Weißt du noch das Hinspiel? als die Saison anfing, ne, haben wir 0-4 gegen München und dann hatten wir das erste Auswärtsspiel in Freiburg und haben da wirklich richtig gut und stabil gestanden.
Ja.
Und haben dann in der Nachspielzeit 94. Minute oder so von Philipp das unglückliche 0-1 bekommen und standen mit 0 Punkten und 0-5 Toren nach 2 Spieltagen. Ja. Unter Wert schon.
Auf Platz 18, glaube ich.
Ich glaube ja, zumindest viel besser kann es eigentlich nicht gewesen sein, außer irgendjemand hat an dem ersten Spiel da richtig den Arsch voll gekriegt. Das könnte, könnte sogar auch so gewesen, weiß ich gar nicht. Aber das war ein extrem bitteres Spiel. Aber was ich, woran ich mich noch erinnere, ist, dass wir diesen Kampf angenommen haben, dass wir die ihre Stärken nicht haben ausspielen lassen. Das bedeutet Zweikampf, das bedeutet vor allem Standardsituationen. Mhm. Ja, sind wahnsinnig stark mit Grifo, sowohl was direkte Standards angeht, Elfmeter-Freistöße und so wissen wir, aber halt auch die Vorlagenstandards, ne? Ecken-Freistöße, wahnsinnig gefährlich. Und da haben wir da schon relativ wenig zugelassen. Und auch die letzten Spiele ja auch, muss man ja sagen, alles, was da hoch in den Strafraum reinflog bei uns, wurde eigentlich relativ souverän abgeräumt.
Ja, und ich fand Freiburg jetzt zumindest im Spiel gegen Hoffenheim, was man so aus den Zusammenfassungen sehen konnte, die sind einfach auch, und da haben die sich die gesamte Saison über kontinuierlich weiterentwickelt, die sind mittlerweile einfach auch irre gut eingespielt, ne? Die haben Automatismen im Offensivspiel, die dich einfach ein ums andere Mal in die Bredouille bringen, weil die Laufwege stimmen, weil das Zusammenspiel stimmt, das One-Touch-Spiel stimmt, weil die im Abschluss variabel und gefährlich sind. Ja, dem steht halt gegenüber, und da lege ich auch mittlerweile wieder viel Energie rein, dass die halt ins Weserstadion kommen. So.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein Vorteil für uns und wir wirklich mit breiter Brust. Wobei man sagen muss, alle Mannschaften, die Bayern mal geschlagen haben, die letzten Jahre in der Bundesliga, haben das nächste Spiel immer verloren.
Ja, scheiße, ja.
Aber nichts. Destotrotz, das muss ja, wir haben ja schon mehrere Serien beendet letzte Woche, also warum nicht auch diese? Ne? Ja, aber das ist genau das Ding, ne? Und die sind im Kopf immer da. Ne? Mhm. Wäre ich allerdings auch, wenn ich immer Angst hätte, dass Christian Streich hinter mir steht und mich anschreit, ich möchte nie, dass Christian Streich mal sauer auf mich ist.
Ja, ich glaube dann. Finde ich, ja, das kann ich total genau
verziehen. Ich liebe den Typen im Interview, aber ich möchte nicht sein Nachbar sein. Wirklich nicht. Ja, also ich glaube, wenn du da was Falsches in die Biotonne wirfst, dann schreit er dich zusammen. So. Aber der Typ ist, es ist ja wirklich ein Trainer, wie man, ne, also seine Spieler lieben ihn, ne, so, und hart aber gerecht so. Und das ist ja das Ganze, seine ganze Idee und sein Feuer ist ja in den Köpfen drin so. Das heißt, du darfst dir da auch, sagte Ole heute auch auf der PK, du darfst dir da nicht eine Sekunde Unaufmerksamkeit erlauben, ja, irgendwie, oder dich einmal zu spät umdrehen oder so. Da kann sein, dass da der Freistoß aus der eigenen Hälfte schon schnell ausgeführt ist und Höhler schon alleine auf dein Tor zuläuft. Einfach weil die wach sind und schnell sind und griffig sind so. Also es wird das komplette Gegenteil von Bayern, meinten wir ja auch schon in der letzten Folge, ne? Ja. Das komplette Gegenteil, ne? Da ist spielerisch deutlich weniger Klasse, aber da spürst du jeden Zentimeter Knochen deines Gegenspielers, ne? Ja. Und so geil das war, wie Woltemade, der sich da aufgedreht hat, stellvertretend für andere oder Lienen, ne? Und dann plötzlich frei war, weil kein Bayern-Spieler nachgerückt ist oder nicht wusste, wo er stehen soll, das wird dir gegen Freiburg nicht passieren. Da steht sofort einer und haut dir auf die Knochen. Ja. So, und deswegen, das wird ein komplett anderes Spiel und die Erwartungen sollten auch so einsortiert werden, glaube ich.
Meinte Ole Werner ja auch, ne?
Sehr, sehr viel Geduld brauchen. Was sagte er?
Ole Werner meinte auch, so ein Spiel gegen Bayern kannst du einfach nicht vergleichen mit dann dem, was davor oder was danach kommt, weil du einfach bei nahezu allen anderen Mannschaften in der Bundesliga einfach deutlich mehr den Ball hast. Ja. Du kannst dein Spiel nicht so ausrichten und so planen, dass du von Anpfiff an davon ausgehst, dass du 30% Ballbesitz hast.
Ja, genau.
Ja, so, und das sagte er halt auch, wenn du dazu gezwungen wirst, gegen andere Mannschaften dir einfach mehr zu überlegen, was den Spielaufbau und das Spielen ins Angriffsdrittel angeht, dann hast du auch deutlich mehr Dinge auf dem Zettel, die gut laufen müssen, damit du ein gutes Spiel ablieferst.
Richtig. Und mit diesem Umschaltfußball, ne, den wir in München so schön gespielt haben und so erfolgreich, werden wir da nicht weit kommen.
Ja, genau. Ne?
Weil Freiburg jetzt auch nicht die Offensivfeuerwerkmannschaft ist. Die wissen ganz genau, wann sie Räume öffnen und wann nicht. Ja. Und Christian Streich sagt zur Not auch, dann nehme ich halt das 0-0 mit. Ja? Ja, was soll's so? Wir haben letzte Woche in Unterzahl 3-2 gewonnen gegen Hoffenheim. Da reicht mir dann der Punkt auswärts.
Ja.
Und ja, wissen wir auch, je länger ein Spiel dauert, desto ungeduldiger das Heimstadion und so weiter und so weiter. Was für uns vielleicht ein Vorteil ist, Freiburg hat, allerdings ist auch nichts wirklich Neues, aber jetzt wirklich massiv, wirklich große Personalsorgen. Ja, gerade in der Abwehr. Die spielen ja hinten eigentlich mit einer Mörderabwehr. Ginter und Lienhardt sind ja wirklich zwei Innenverteidiger, die ja wirklich also obere Bundesliges, oberstes Bundesliga-Niveau haben. Und auf dieser stabilen Defensive beruht ja auch Streichs Fußball. Ja. Ne? Und sie sind so flexibel hinten, dass sie ihre Formation nach dem Gegner ausrichten. Also sie können mit Dreierkette spielen, sie können mit Viererkette spielen, sie können mit Doppelsechs spielen, sie können mit einer Sechs und also so ein 4-1-4-1 spielen. Alles das gab es in den letzten Wochen. So, jetzt ist Lienhardt lange verletzt, fällt aus. Dann hat Gulde, was so ein ganz stabiler Backup-Verteidiger bei denen ist, ist vom Platz geflogen gegen Hoffenheim. Ne? Ich glaube mit Gelb-Rot. Steht also auch nicht zur Verfügung. So, das bedeutet, dafür haben sie von Hoffenheim den Çalay geholt, nicht zu verwechseln mit dem Freiburger Salay, den es ja auch schon gibt.
Ja, ja.
Fieser Trick, Herr Streich, ja, Çalay und Salay. So, der für viel Geld nach Hoffenheim kam, da aber eher so gefloppt ist und jetzt nach Freiburg ausgeliehen wurde und der zumindest der dritte Innenverteidiger wäre, den sie hätten. Ja, es aber doch eher, glaube ich, unwahrscheinlich, dass Streich den sofort reinwirft. So, deswegen gehe ich mal davon aus, dass die mit einer Viererkette spielen werden.
Ja.
Ne? So. Der Günther, der Linksverteidiger, der Nationalspieler, fehlt denen auch.
Mhm.
Also da hinten ist wirklich, ne, die spielen dann, denke ich mal, mit Cedilla, das ist ein junger Franzose, eigentlich Rechtsverteidiger in der Innenverteidigung. Makengo ist auch so ein Nachwuchstyp auf der linken Seite. Ja, so ein Agu-Typ im Prinzip, ne, der da aber auch noch nicht allzu viele Spiele gemacht hat. Und rechts, ja, wen haben die noch? Kübler und solche Spieler, ich denke mal, dass von denen. Ich tippe mal, dass die mit einer Viererkette spielen.
Mhm.
So. Habe ich gelesen im Kicker, dass es sonst Streich das gerne macht, dass er, wenn der Gegner 3-5-2 spielt zum Beispiel, spielt er auch 3-5-2. Ne?
Ja.
Weil er sagt, dadurch lasse ich gar keine taktischen Räume für den Gegner zu, sondern verlasse mich darauf, dass meine Jungs mit Messer zwischen den Zähnen einfach stärker sind als die anderen Mann gegen Mann. So, und das geht auch meistens auf. Ich glaube fast nicht, dass er das jetzt so spielen wird.
Ja, also ich gucke jetzt gerade mal, weil ich mich mit Freiburg nicht so gut auskenne wie du, ne? Ich gucke jetzt gerade mal beim Kicker. Die spekulieren ähnlich wie du es gerade gesagt hast. Also die sagen Viererkette,
ne? Ja.
Und dann mit zwei Sechsern. Ja, sie sagen, die Alternative wäre ein 3-4-3.
Ja.
Das ist ja verkappt dann doch das, was wir zumindest zuletzt bei Werder auch gesehen
genau,
haben.
Genau, dafür bräuchten sie aber drei Innenverteidiger.
Ja, genau. Ne?
Um 3-4-3 zu spielen. Das hieße dann entweder vielleicht, dass Eggestein, Maxi Eggestein, welcome back, ich hoffe auf a warm hand für ihn, ja. Wenn er wieder zurück in seine Heimat kommt, kann auch sein, dass Eggestein so wie Andrich bei Leverkusen dann nach hinten geht. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil sowas macht Streich eigentlich ungern.
Ja.
Ja, okay. Ich tippe auf Viererkette, okay. Hm.
Ja. Dann sie schreiben halt noch dazu, dass eventuell entweder Kübler in die Dreierkette ginge oder halt eben gleich Çalay.
Ja, okay.
So, aber es ist, ehrlicherweise muss man auch sagen, wenn man mal daran zurückdenkt, wie der Kicker sich teilweise in den Vorberichten auch über Werders Angang und Aufstellungen geäußert hat, hatte das eigentlich eher immer den Anschein von Würfeln.
Ja.
Deswegen, da würde ich jetzt nicht zu viel drauf geben. Aber deswegen, es ist ja eher dann eine Bestätigung dessen, was du auch gerade gesagt hast. Ne? Also das ist erstens Personalprobleme, zweitens, es stellt sich dann schon die Frage, mit welchem System sie spielen wollen.
Ja.
Und deswegen, ja, bin ich mal gespannt, Mit Blick auf uns kann man sagen, genau. Veljkovic weiter verletzt.
Ja, aber man kann vor allem auch erstmal sagen, dass Herr, zwar meinte Ole heute bei der PK in so einem Nebensatz, also das ist jetzt nicht so schwer zu erraten, dass wir hinten auch wieder mit der Dreierkette spielen,
genau,
und zwar mit derselben.
Ja, ja, genau.
Trotzdem ist es für Streich auch nicht mehr so leicht wie im letzten Jahr oder wie in der Hinrunde, weil es gibt ja durchaus die Option, dass wir statt 3-5-2 auch ein 3-4-3 spielen.
Ja, genau.
So, und das macht uns ja schon mal deutlich, also deutlich schwerer ausrechenbar als vom halben Jahr in der Hinrundenpartie. Ne? Hashtag kleine Entwicklung drin. Bevor wir zu unserer gerade die Aufstellung kommen, ne, wollte ich nochmal sagen, wirklich gefährlich ist ja dann wirklich diese vordere Reihe.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ja.
So, da hast du vorne als Turm sozusagen, hast du Gregoritsch drin, vor dem ich mir aber bei unseren Verteidigern, Friedel, Jung, Stark, gar nicht so die großen Sorgen mache, weil die eigentlich alle gut verteidigen gegen diese großen, wuchtigen Neuner. Ne? Also dieses Spiel, was Freiburg gerne mag, dass die Bälle hoch auf Gregoritsch kommen oder irgendwie Gregoritsch angespielt wird und der sie dann ablegt auf diese gefährlichen drei Leute dahinter. Da sehe ich schon gute Optionen für unsere eingespielte Dreierkette, das schon zu unterbinden. Ne? Und da das Friedel oder Jung im Zweikampf gerade bei den hohen Bällen da Gregoritsch schon ganz gut bearbeiten können. Ne? Denn wenn du, glaube ich, wenn du diesen Spielzug, wenn du das irgendwie, wenn du es schaffst, das zu unterbinden, ne, die Bälle, die auf Gregoritsch kommen und die er dann ablegt auf Höhler und Grifo und diese Spieler dann dahinter, dann wären die schon mal um einiges an Möglichkeiten ärmer, würde ich sagen, weil da ist schon viel drauf aufgebaut.
Ja, ich deswegen, ne, also das Einzige, wo ich mir bei Freiburg auch in der Offensivreihe wirklich Sorgen mache, ist, dass die halt einfach für jede Abschlussform einen irre gefährlichen Spieler haben.
Ja.
Du hast mit Gregoritsch einen, der in der Luft gut ist und der so ein klassischer 16er-Stürmer ist, der den Fuß reinhält oder nachstochert oder im Kopfball gut ist. Dann hast du mit Grifo einen, der irre gut aus der zweiten Reihe ist und einfach irre schwer zu stoppen ist. Du hast mit Zahler einen Dribbelkünstler, der einfach alle austanzt. Und mit Höhler hast du so den klassischen Kontertank irgendwie.
Ja, und auch ein sehr schlauen Spieler,
ja,
ne, der auch gut ablegt und der auch, das unterschätzt man manchmal, auch sehr kopfballstark ist.
Ja.
Das hat man manchmal gar nicht so auf dem Schirm, aber der halt sich, der halt so ein Fuchs ist, ne, mittlerweile, der sich unglaublich gut bewegt.
Ja, es braucht unser A-Game, um da zu bestehen.
Richtig.
Deswegen würde ich sagen, gucken wir mal auf uns, und das hatte ich ja gerade schon einmal angerissen, also Veljkovic fehlt weiter. Hat immer noch Probleme mit dem Knie.
Was bedeutet, dass Malatini Verteidiger Nummer 4 ist und der Erste, der kommen würde, bei einem Ausfall von Stark, Friedel oder Jung?
Ja, ich glaube, dass Grosso auch noch eine Option wäre.
Ja.
Es kommt immer darauf an, wie nah er ihn an der Mannschaft sieht. Ne?
Okay, aber klassischer Innenverteidiger, ne? Oder ja, ist ja auch Rechtsverteidiger, aber...
Ja.
Ne? Aber ja, er ist schon relativ dicht dran, sagen wir
ja,
mal so.
Ja, das hat ja heute Ole auch gesagt. Ne? Er sagte, dass Malatini bereit sein muss. Der ist ja nicht umsonst dann auch im Kader. Und er hat ja selbst auch gesagt, wir haben drei Innenverteidiger, die auf dem Platz stehen und haben vier im Kader. Dann muss ein Spieler wie Malatini damit rechnen, dass er von der Bank kommt. So.
Ja. Abwehrreihe trotzdem unstrittig. Ne? Bei Ratte die Aufstellung und auch die Außen mit Weiser und Agu.
Genau.
Sind,
und jetzt wird's interessant.
Jetzt wird's interessant. Agu auch passt auch super zu Salai und so. Also ich glaube, das ist klar. So, jetzt wird es wirklich interessant.
Ja,
gerade die Aufstellung.
Und du fängst an.
Ich fange an. Okay.
Ja.
Ich glaube, dass wir ein 3-4-3 spielen.
Ja.
Ja. Auch und gerade deshalb, was ich eben meinte, dass Streich gerne gegen den auf den Gegner ausgerichtet verteidigen lässt und da glaube ich, ja, am wenigsten darauf vorbereitet ist, dass wir so kommen. Und ich glaube auch, dass der erfolgreiche Doppelsturm der ersten Halbzeit in München, dass die beide wieder kommen. Ich glaube, Ginmar und Woltemade spielen beide. Und ich glaube, als dritter Stürmer spielt Duxch, der zurück ins Team kommt. Den du
und
jetzt auch nicht einfach rausnehmen kannst bei dem, was er schon gebracht hat, weil die anderen so gut waren. Also wenn du die Möglichkeit hast, ihn noch dazuzustellen, ist das sehr gut. Zumal mir das auch sehr gut gefallen würde, Woltemade wieder als hängende Spitze sozusagen, ne, und Jinma und Duxch als echte Spitzen noch, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Dann glaube ich auch, dass Daye gesetzt ist. Mhm. In der Mitte. Und damit ist noch ein Posten offen, um den sich dann ja im Prinzip Schmied, Bittencourt und Lienen,
ja, genau,
duellieren würden. Und ich glaube, dass er sich für Schmied entscheidet.
Interessant.
Meine Aufstellung also Stark, Friedel, Jung, Weiser, Staye, Agu, Schmied, Woltemade, Jinma, Duxch.
Ja, das ist die Kicker-Aufstellung.
Ja?
Mhm.
Okay.
Das ist 1-1 die Kick-Aufstellung.
Dann?
Ich glaube, dass er es anders macht. Ja, ich glaube, dass er es anders macht.
Okay.
Also, ich bin bei der Defensive bin ich bei dir, inklusive Weiser und Agu.
Entschuldige, das ist ja tatsächlich die Kick-Aufstellung.
Ja. Hast du gedacht, ich spinne oder so? Nee.
Okay.
Ich glaube, dass er auf der 6 mit Lienen spielen wird.
Mhm.
Ich glaube, dass er mit Staye und Schmied spielen wird.
Auf der 8.
Genau. Und dass er dafür auf Woltemade vorerst wieder verzichtet und mit Duxch und Jinma spielt.
Mhm. Also, dass Lienen drin bleibt und Woltemade, genau, auf die Bank geht.
Genau.
Ja, okay. Ja, ist auch eine Option. Bittencourt siehst du auch auf der Bank erstmal?
Ja, aber das liegt einfach nur daran, dass ich fand, dass Lienen, also mir hat, das liegt einfach daran, dass mich Lienen sehr beeindruckt hat in München. Mhm. Also auch was Disziplin, auch so, Orientierung anging.
Ja.
Und dass ich einfach fand, dass das mit Staye gut funktioniert hat. Die haben ja eine Doppel-, wenn nicht sogar eine Dreifach-Sechs teilweise gespielt, aber
richtig,
die haben ja zusammen im Defensivverbund gespielt. Ich fand, dass das sehr gut funktioniert hat und gleichzeitig für eine irre Kompaktheit in der Mitte gesorgt hat.
Mhm.
Ich glaube, dass das gegen Leute wie Grifo und Salai und so wichtig oder helfen kann. Für eine gewisse Ordnung. Und gleichzeitig glaube ich, dass Werner, wann immer Duxch fit ist, den spielen lassen wird.
Ja.
Und dann ist Woltemade raus, einfach für mich ein Härtefall. Und ich glaube aber, dass Woltemade der 12. Mann ist. Also der erste ist, der kommt.
Mhm. Okay,
aber, ja,
auch interessant. Ich glaube nicht dran, weil wegen Äußerungen auch von Ole Werner, als er die letzten Wochen gefragt wurde, woran liegt's denn bei Lienen? Warum, ne, ist der, hat er, ja, sich noch nicht durchgesetzt? Dass er sagte, da fehlt, was fehlt, ist so ein bisschen auch die Zweikampfhärte.
Mhm.
Ja, das kam ihm in München natürlich sehr entgegen, wo er ein geiles Spiel, haben wir ja auch abgefeiert in der letzten Folge.
Ja.
Entschuldige. Aber es war natürlich relativ körperlos. Ja, das heißt, er hat sich aufgedreht und da war, habe ich eben schon gesagt, da kam dann niemand mehr, so, und er wurde halt auch nicht ständig körperlich bearbeitet und angegangen, ne, einfach weil bei Bayern gar nicht diese Spannung drin war. Ich argumentiere jetzt aus Oles Kopf, ne, so, und da hast du mit Freiburg natürlich das genaue Gegenteil, das andere Extrem, und ob er dann diese Stärken so einbringen kann, wenn dann Maxi Eggestein steht hinter ihm, weiß ich nicht, aber es wird Härtefälle geben. Ich persönlich könnte damit super leben, wenn, ich fand ihn auch wirklich gut. Aber irgendwo tut's immer weh. Irgendeiner fällt raus, weil einfach zu viele Leute so gut waren.
Du und
möglich ist ja auch, dass er komplett möglich ist ja auch, dass er komplett dieselbe, never change the winning team. Dann säße Duxch draußen.
Das glaube ich nicht.
Hältst du das für vorstellbar?
Nein, ich glaube, Duxch ist einer von den Spielern, die er immer bringt, wenn die fit sind. Bin ich mir zu 100% sicher.
Ja.
Aber du, also es kann auch genauso gut sein, dass du recht hast. Letzten Endes ist doch jetzt, wo wäre denn die Spannung, wenn wir auch bei Rate die Aufstellung, die gleichen Aufstellungen hätten?
Ey, und was für ein Luxusproblem haben wir denn plötzlich, bitte?
Auf einmal, ja, genau. Das war ja heute auch eine Frage in der PK.
Ja.
Dass es noch irgendwie in der Winterpause hieß, kein Konkurrenzdruck und wie soll das bloß gut gehen, und auf einmal hast du jetzt lauter Härtefälle. Das ist
ja
genau das, was wir letzte Folge gesagt haben. So. Kam heute schön als Frage in der Pressekonferenz. Ja, total. Ja, aber komm, dann will ich jetzt final, bevor wir dann jetzt hier auch ein Schleifchen dran machen und uns aufs Wochenende freuen, will ich wenigstens von dir noch einen Tipp hören, der deinen detaillierten taktischen Ausführungen auch Rechnung trägt.
Werder Bremen gewinnt das Spiel. 3-1.
Ja, da würde ich mich gerne anschließen. Das glaube ich nämlich auch.
Ja?
Ja. Haben wir auch selten, dass wir der gleichen Meinung sind, aber ich glaube auch, dass wir das gewinnen, und ich glaube auch, dass wir einen fangen, und ich glaube aber auch, dass es nicht nur ein Torunterschied wird, deswegen Lass uns einfach von dieser Euphorie aus dem Bayern-Spiel noch ein wenig, wenigstens ein bisschen ins Wochenende tragen.
So sei es. Ubuntule.
Ubuntule. Grüße gehen raus an Christian Streich. Ihr Lieben, damit haben wir jetzt ein Roundup gemacht. Ich würde ganz gerne, oder ich hätte ganz gerne noch ein paar weitere Scheichs
Mäzene.
Oh Mann,
außer Baumi.
Aber wir haben in der Tat jetzt in den letzten Tagen keine Zugewinne mehr gehabt.
Naja, gut, aber ein bisschen was haben wir... Haben wir schon bekommen, oder?
Also ja, klar, ein paar haben wir, na klar.
Aber lass uns einfach wieder sammeln.
Seit unserer letzten Lobeshymne sind keine mehr dazugekommen.
Das stimmt.
Deswegen würde ich sagen, belassen wir es jetzt momentan für den Moment dabei und sagen, hey, denkt dran, unsere Supportaktion geht weiter. Ihr habt die Möglichkeit, uns gerne auch monatlich mit einem kleinen Beitrag zu unterstützen. Alle Details dazu und alle Verbindungen, Links etc. Findet ihr auf unseren Social-Media-Profilen und auf unserer Podigy-Seite. Und vor allem, wenn es um die monatliche Unterstützung geht, dann müsstet ihr euch fokussieren auf die Seite kofi.com. Wie gesagt, den Link dazu findet ihr auf unseren Profilen und auf unserer Podigy-Seite.
Und wenn ihr noch namentlich erwähnt werden wollt, dann macht ihr es wie Querformat at SnapTricky auf X, der nämlich schrieb nach der letzten Folge, wenn Sano wirklich kommt aus Japan und ihr die Folge dann wirklich Sano Fair nennt, dann gibt's eine Spende in Höhe der, Trikotnummer.
Das finde ich ehrlicherweise eine sehr geile Idee. Und ich möchte, und eine kleine Anekdote möchte ich auch noch erzählen. Das ist mir nämlich noch aufgefallen. Ich versuche gerade das jetzt hier nebenher einmal aufzurufen, woran ich kläglich scheitere. Aber wir haben auf jeden Fall eine Spende gehabt, die direkt nach dem Bayern-Spiel kam.
Ja, und ich wollte gerade
sagen. Als Message, wo einfach nur als Message drin war, ja! Das fand ich wirklich sehr,
vielen
sehr schön.
Vielen Dank dafür. Ja. Ja, lasst uns neue goldene Bronzestatuen gießen. Ja,
genau.
Ja. Und allen Scheichs und Scheichinnen weiter gutes Sitzen auf ihrem Thron. Ja? Ja. Wir werden es weiter gebührend feiern, aber es kommt auch nicht alle Tage ein 38 Millionen Einstieg bei unserem geliebten SV Werder Bremen.
Ja, das ist wohl wahr. Und um es noch nachzureichen, der edle Spender nennt sich selbst Mazeude und er schrieb, der Ja-Bonus.
Deswegen da auf
vielen lieben Dank für.
Muss ein geiler Typ sein.
Ja, natürlich. Ihr Lieben, kommt gut ins Wochenende, ist ja nur noch der Freitag dazwischen und dann drücken wir für Samstag im Weserstadion, im Übrigen das erste Heimspiel in diesem Jahr, geil, ich freue mich mega drauf. Mhm. Drücken wir feste die Daumen, sieht jetzt nach dem Bayern-Spiel zumindest euphorietechnisch ganz gut aus und meinen Süßen, auch dir noch einen schönen Freitag und wir schnacken ja sicherlich vor dem Spiel nochmal in diesem Sinne. Kommt gut, macht's gut und ja, let's go.
Und lest euch einen Bremer Kunstverein, das ist eine schöne Geschichte und irgendwie passt es.
Die 17. Bildungslücke, die ich diese Woche bei mir selbst entdecke.
200 Jahre später in international vertreten. Was willst du?
Macht's gut, ihr Lieben.